Schön, dass wir zurück sind aus der Pause. Jetzt wird es arbeitskämpferisch oder so, let's organize. Die Arbeit hoch, nicht nieder oder hoch oder nieder, sondern machen alle füreinander. Daniel Kuhler, ich bitte dich, das Mic zu übernehmen und bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, aber eigentlich wollte Johannes mir noch eine Frage stellen.
Du wolltest noch was sagen? Ihr wollt das ja auch, oder?
Na dann, du. Hast du gesagt, ich soll mal anmoderieren? Hey, ich bin Kulturarbeiter, ich mache mir nicht was, was ich angeschafft kriege. Sehr verehrte Damen und Herren jeglichen Genders, freut mich sehr, dass Sie da sind. Johannes Grenzwurtner mein Name. Bin sehr erfreut, meinen guten Freund den Daniel Kuhler aus dem aus der ehemaligen Zone begrüßen
zu dürfen. Zone ist es immer noch.
Der Zone ist es immer noch, das stimmt, ja. Aber da können wir dann vielleicht noch kurz auch in dem Q&A dann ein bisschen drauf eingehen. Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Zum zweiten Mal in diesem Jahr von Monochrom eingeladen. Zum ersten Mal war das im Frühsommer, jetzt kommt langsam der Herbst daher. Es hat sich einiges in der Zwischenzeit auch sagen, bei euch in den Landen getan. Das ist ja auch nicht unspannend, was da passiert ist. Aber ich würde gerne, bevor du in deinen Talk reinspringst, gerne noch was hinschmeißen, weil ich gerne versuchen würde, auch ein bisschen sozusagen über so Symposien hinweg auch sowas wie eine Linie zu bauen oder zu erkennen, und würde dich gerne fragen, so jetzt in puncto Widerständigkeit bei Demonstrationen, was wir im ersten Vortrag gehört haben, aber auch Clicktivism, was wir jetzt gerade im zweiten Vortrag gehört haben, würde ich dich ein kurzes Statement dazu bitten. Also glaubst du sozusagen, dass ich als linker Aktivist, dass das alles noch was bringt, dass das noch einen Sinn hat, wo geht das hin? Oder ist man zum Beispiel auch gerade im Klicktivismus sowieso in einer eigenartigen Bürgerlichkeit verfangen, ja, wenn man schon drüber redet, wird schon alles besser, aber natürlich wird es nicht besser. Also das schmeiße ich dir jetzt hin als Einstieg.
Also ja, also die Antwort ist schon auch ein bisschen der Vortrag im Grunde. Okay. Also es geht tatsächlich ein bisschen darum zu sagen, was vielleicht helfen könnte und was vermutlich alleine so nicht hilft. Das heißt, ich bin eigentlich nicht gegen irgendwelche anderen, also gegen diese ganzen Formen, gegen diese ganzen Ausdrucksformen, aber ich glaube, dem fehlt einfach meistens was. Und also, ja, aber das ist tatsächlich der Vortrag, also ich müsste jetzt wirklich alles vorwegnehmen. Ja, was ich machen will, ist tatsächlich erstmal so ein bisschen die Begriffe aufwerfen. Das kommt jetzt alles aus so einer durchaus kommunistischen Perspektive, also vielleicht ist das in Österreich dann sehr stark an diese Vorstellung von dieser Partei gebunden, aber also so auf Marx aufbauen, auf dessen Kritik an der Gesellschaft, auf das, was man aus den Klassenkämpfen auch alles schon gelernt hat, was da an Lektionen auch schon weitergegeben wurde zum Teil. Von da aus erstmal darauf zu gucken, was eigentlich Kultur heißt, was auch in der Ankündigung, in diesem ganzen Überschrift der ganzen Sache ja auch schon aufgerufen ist. Also was gilt dann als Kultur, was können wir in dieser Weise verstehen? Und dann möchte ich darüber sprechen, sozusagen, welcher Punkt da eigentlich die meiste Zeit fehlt auch in der Diskussion, gerade in diesen Überlegungen, was machen wir denn jetzt, wird das alles noch was, ist alles für die Katz? Vielleicht die Kurzfassung dazu, also ich glaube, es sieht alles total furchtbar aus, ich glaube, es wird auch immer noch schlimmer gerade. Ich bin überhaupt nicht optimistisch, vielleicht haben wir das auch alles schon verpasst, die Gelegenheit, das irgendwann richtig zu machen. Ich glaube trotzdem, dass es was gibt, was man tun kann, um es zumindest zu versuchen, weil also was Besseres einfach nicht gibt. Ja, also darum soll es dann auch ein bisschen gehen, was ich für Strategien da auch schon mitverfolgt, miterlebt habe. Und zum Schluss will ich eine Sache vorstellen, die sozusagen mal so ein Teil Kulturproduktion war, den ich mal versucht habe, so ein bisschen zu forcieren, der in gewisser Weise vielleicht sogar zu optimal war an der Stelle. Kommen wir dann nachher noch zu, hat sich vielleicht der Verwertung etwas zu gut entzogen. Erstmal zu dem Kulturbegriff. Es gibt erstmal diese herrschaftliche Perspektive darauf, diese elitäre Perspektive darauf, in der Gegenwart hauptsächlich die bürgerliche Perspektive, also Leuten das abzusprechen, dass irgendwas Kultur ist, einfach systematisch da Abstufungen reinzubringen. Irgendwas ist, Leute haben nicht so viel Kultur, sind irgendwie primitiver, wilder, was auch immer. Leute haben gar keine Kultur, natürlich auch bis zu diesem Gegenbild der Unkultur, der entarteten Kultur, dann sozusagen, die ist nicht, die haben keine, sondern die ist falsch, die ist irgendwie krank, die ist irgendwie verirrt. Und das gibt es aber dann natürlich auch dann in der Alltagsauseinandersetzung, wie Leute selber, die ja nun alle irgendwie in der Konkurrenz stecken, meistens um die Arbeitsplätze oder um die Bezahlung bei den Arbeitsplätzen, manchmal auch um die ihre anderen Warenverkäufe, wenn sie welche haben, weil einfach sich das gegenseitig also auch versucht irgendwie abzusprechen oder zuzusprechen, auch mit so vielen Spiegeleffekten, je nachdem in welchem Milieu man dann ist, wo es dann teilweise ja sogar auch wieder positiv bewertet ist, dieser Hochkultur nicht anzugehören, also nicht so abgehoben zu sein und so weiter. Und dann gibt es den anderen Kulturbegriff oder die andere Verwendung davon, die dann eben eher darauf hinausläuft, ist das jetzt mal im allgemeinen Sinn förderungsfähig, ist das unterstützenswert, gibt es da Geld für, gibt es da einen Topf für, gibt es da Posten, kann man da was für kriegen, ist das anerkannt, sozusagen die respektable Kultur, sich aber einfach auch letztlich an irgendeinem innerhalb der Gesellschaft irgendwie sinnvollen Nutzen irgendwie dann bemisst, das heißt, es wird meistens in die Verschönerung der Herrschaft eigentlich irgendwie mit eingebaut. Man versucht dann Dinge zu finden, die dafür benutzt werden können, die so aufgegriffen werden können. Es gibt dann halt von verschiedenen, möglicherweise im Kern irgendwie auch radikaleren Ansätzen, immer so diese linksliberale, sozialdemokratische Version, die halt einfach das Ganze einfach auch wirklich nur auf so One-Topic oft runterbricht, sozusagen da einfach nochmal einen anderen Konflikt aufmacht. Und dem meistens aber halt den Kern des Klassenkonflikts ja auch nimmt. Also da komme ich gleich nochmal drauf, aber das wäre das, was da halt eigentlich meistens fehlt. Und diese entsprechenden Diskurse, die sind dann förderungsfähig. Man kann auch manchmal sagen, okay, wir lassen sogar auch mal eine Sache gelten. Es gibt vielleicht dann einen Quotenkommunisten, der auch mal was sagt zwischendurch. Das muss man aushalten können sozusagen, solange die Pointe damit trotzdem noch abgebrochen wird. Dann gibt es aber einfach Kultur im ganz allgemeinen Sinne von menschlicher Hervorbringung, einfach was, was Menschen auch auszeichnet oder, also jetzt vielleicht auch nicht als einzige Spezies, aber in dieser Häufung von Kulturproduktion auf jeden Fall. Und da will ich vielleicht wirklich mal auf diese Alltagskultur zu sprechen kommen, die da, glaube ich, oft fehlt an der Stelle, jetzt auch gar nicht im Sinne von Folklore, Exotismus und so weiter, sondern einfach mal nur so die Dinge, die es tatsächlich in dieser Form in die Alltagskultur geschafft haben. Einfach mal so Dinge, die also sind schon so ein bisschen aufeinander aufbauend, Dinge, die ich für Errungenschaften der Arbeiterbewegung halten würde, die irgendwann in dieser Form mal aufgekommen sind. Man hat erst irgendwie jahrzehntelang gestreikt, bis es einfach mal eine Pause gab auf Arbeit, eine definierte Pause, in der man tatsächlich Zeit hatte, in Ruhe was zu essen. Man begrüßt sich mit Mahlzeit, so im deutschsprachigen Raum, weiß ich nicht, wie es hier aussieht. In Deutschland ist das die gängige Markierung dafür. Eigentlich sagen wir uns das die ganze Zeit noch gegenseitig, um zu sagen, wir haben jetzt Pause tatsächlich, wir können jetzt in Ruhe was essen. Wenn die Arbeit zu Ende ist, auch dafür musste man jahrzehntelang streiken, dass die überhaupt wenigstens nach 12 Stunden endlich mal überhaupt aufgehört hat, dann ist Feierabend auch eines dieser sehr schönen sprechenden Wörter in diesem Sinn, das haben wir da auf diese Weise mit markiert, auch das sagt man sich gegenseitig, um klarzustellen, wir haben irgendwann Schluss, das haben wir uns mal erstritten, ist mittlerweile in dieser Bedeutung weitestgehend verloren, kommt da aber eigentlich her, kann man auch mal wieder aufrufen, glaube ich, und dann gibt es halt das Feierabendbier, die dazugehörige Rauschkultur in der Zeit, als das aufgekommen ist, auch als dieser Begriff auch aufgekommen ist, gab es in den Fabriken einfach mal Schnaps, der wurde auch ausgeteilt, teilweise von den Fabrikbesitzern, damit die Leute das überhaupt ausgehalten haben. Es gab keinen Arbeitsschutz, es war heiß und stickig und giftig und gefährlich und anstrengend, eben 12 Stunden lang mit Schnaps ging das irgendwie besser, also aus Sicht der Betreiber des Ganzen. Und die Position der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie damals war, die Leute halt vom Schnaps wegzubringen zum Bier. Also tatsächlich einfach runterzudrehen an der Stelle, im Sinne von, ihr sollt euch nicht abschießen, dass ihr auf Arbeit gar nichts mehr mitkriegt, was da mit euch passiert, dass ihr alles mit euch machen lasst. Wir trinken nach der Arbeit zusammen Bier und reden dann mal drüber, etwas so ein bisschen niedrigschwelliger, also trotzdem gelöste Atmosphäre, so ein bisschen aufgelockert, aber so traf man sich dann in der Kneipe, das ist tatsächlich einer der wichtigsten Organisationspunkte für die Arbeiterbewegung, ist einfach genau dieses Szenario. Das natürlich immer mit den ganzen Einschränkungen, auch zur damaligen Zeit ist das halt eine Männerveranstaltung alles, also diese Kneipe stand Frauen prinzipiell nicht offen, ist auch die Hochphase des sexistischen Rollbacks innerhalb des Kapitalismus eigentlich gewesen, dass man also vom ursprünglichen Allgemeinarbeiter, wo man also auch Frauen systematisch eingestellt hat, dann zum Facharbeiter irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts wieder überging, der dann auch als Familienernährer wieder auftrat, der Mann, von dem bezahlte man halt nur einen, zu Hause gab es noch die Frau, die sozusagen die ganze Reproduktionsarbeit unbezahlt dafür machen konnte, das war das profitabelste Modell zu dieser Zeit, das hat sich auch darauf durchgeschlagen, natürlich gibt es heute dann diese ganzen Vereinnahmungsstrukturen dafür zu sagen, man trifft sich mit den Kollegen noch nach der Arbeit und so weiter, aber es ist immer der Chef dabei, es ist immer mindestens irgendjemand dabei, der noch mit drauf guckt, es hat gar nicht mehr diese Selbstorganisations-, Gegenorganisationsgeschichte. Ganz im Gegenteil, soll das sogar die Kontrolle noch ausbauen. Also man will das eigentlich über den Feierabend noch hinaus bringen in der Form. Aber das steckt da noch drin. Und es ging dann auch noch weiter im Sinne von, auch wiederum Deutsches Reich, keine Ahnung genau, wie das hier verlaufen ist. Es gab die Sozialistengesetze, wo also die Sozialdemokratie mehr als 10 Jahre im Untergrund war, de facto eigentlich öffentlich nicht handlungsfähig war, bis auf einige Sphären. Da ist der entscheidende Punkt dann nicht mehr die Kneipe selbst, sondern das Hinterzimmer. Das heißt, da, wo man sich dann geheim zumindest irgendwie versteckt zusammensetzte, auch immer noch das Bier, immer noch genau dieser Rahmen drumherum. Als die Sozialistengesetze aufgehoben wurden, so schildern das auch die meisten Historiker in der Rückschau, kommt die Sozialdemokratie aus den Hinterzimmern der Kneipe wieder in die Öffentlichkeit, sie ist vollständig funktionsfähig, hat sich sogar teilweise noch radikalisieren können in der Zeit. Es hat mehr Abstimmung, mehr Selbstaufklärung da auch gegeben. Das kommt also alles auch daher, das ist alles sozusagen diese Alltagskulturproduktion von genügend Leuten, die das in dieser Form durchgesetzt haben. Das Bild hier oben ist übrigens nur mal so als Impression Wahlkampf der Linkspartei in Leipzig, wo sie in, also Leipzig Süd, wo sie das geklebt haben zum Bierpreis, der also halt nicht nur von dem eigentlichen Preis, von der Zahl abhängt, sondern auch davon, wie viel man halt verdient. Was sie den Leuten versucht haben, an der Stelle klarzumachen, in dem Wahlbezirk haben sie 40% bekommen. Vielleicht mal so als, man kann das aufgreifen, es ist gar nicht so, also nicht nur deshalb, aber das ist auch Zille Zillmann los, der das gemacht hat, das Plakat, genau. Ja, und das, zu dieser selbst erzeugten Kultur gehört natürlich auch das, sozusagen die Verständigung darüber, wer man eigentlich überhaupt ist, wo man überhaupt ist als Klasse, wo das eigentlich alles herkommt. Ich mal als Beispiel hier aufgerufen, Lied, über das sich hier, glaube ich, einfach sehr gern lustig gemacht wird, was man auch gerne so aufruft als haha, die Sozialdemokraten und so weiter, die Arbeit hoch. Das aber eine Geschichte hat, die einfach meistens, glaube ich, oder mittlerweile eigentlich dann doch eher unterschlagen wird, ist halt auch eher aus diesem Arbeiterbildungsverein-Geschichte gekommen, wirklich 1860er Jahre, als die Leute zum ersten Mal sich da irgendwie zusammentun und überlegen, wer sind wir überhaupt, wo sind wir hier gerade. Und in diesem Lied in der ganzen Länge, so wie das damals gedichtet wurde, 1867, sind halt lauter erstaunliche Gedanken drin. Also erstmal die ganze Geschichte von, durch die Arbeit sind wir Menschen geworden, also das ist da einfach schon drin, das ist 20 Jahre vor Engels, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, einfach mal in so einem Lied schon einfach mal eingefangen. Also dieser Aspekt daran, diese Selbstverortung, Selbstvergewisserung, die taucht in der Rückschau oft nicht mehr auf. Das ist halt tatsächlich in dieser Weise angeeignet. Und dann natürlich auch das billige Target auf jeden Fall, über das man sich dann lustig machen kann, wenn die heutige Sozialdemokratie dann nur die erste und die letzte Strophe singt sozusagen. Also das würde ich immer dagegen halten. Also diese Alltagskultur, diese selbstorganisierte Kultur aus dem Hintergrund, dass wird oft unterschlagen, das müssen wir auch selber sichtbar machen, also das wird sonst auch weggewischt. Zu diesen Klassen, es gibt halt einfach die Klasse, die den Zugriff auf die Produktionsmittel hat, den die Betriebe entweder gehören oder die halt die Verfügungsgewalt darüber haben, die diese Position selber aus der Produktion herausgehoben zu sein, nicht direkt in die Produktion verwickelt zu sein, für Objektivität hält, also auch sozusagen die Summe davon, ihrer ganzen Klasse in dem Moment, das ist, also man kann auch nur diese Objektivität, diese bürgerliche Vorstellung davon erreichen, wenn man aus der Produktion rauskommt, das schlägt sich halt auch auf den Kultur- und Kunstbegriff volles Rohr durch, also auch da immer so eine Heraushebung, Abstraktion und so weiter eigentlich als Aufwertung gilt an der Stelle. Und umgedreht wird die Position der Arbeitskräfte dann einfach als die falsche Gegenobjektivität vorgestellt. Die Arbeitskräfteposition ist natürlich auch nicht objektiv, ist einfach auch interessengebunden und so weiter, auch von Zwecken abhängig. Die Arbeitskräfte werden aber prinzipiell durch ihren Zusammenschluss in der Lage, diese Zweckbindung irgendwann mal aufzuknacken, also indem sie ihr Interesse durchsetzen. Das ist sozusagen aus dieser Außenansicht auch nicht, also da geht es auch gar nicht darum, das sichtbar zu machen. Das heißt, in dieser Position, was ist jetzt objektiv wahr, was ist objektiv schön, woran messen wir sozusagen eigentlich alles, was ist der Maßstab, fehlt also dann sozusagen diese Vorstellung einer einfach bloß größtmöglichen Annäherung an Objektivität durch den größtmöglichen Zusammenschluss von möglichst vielen Menschen, also je mehr Leute daran mitwirken, das abzugleichen, desto näher kommt man dem, also es ist natürlich schon eine Objektivität gibt, die bloß einfach nicht an die Klasse gebunden ist in dieser Form. So, da gibt es aber nicht bloß die Klasse selber, sondern auch noch ihren Anhang, Ihren Fanclub, die Leute, die gerne dazugehören wollen würden, die das Märchen glauben, dass man in diese Klasse einfach so aufsteigen kann, was ja auch hin und wieder mal wem gelingt, das wird ja auch immer schön rausgestrichen. De facto ist aber auch die bürgerliche Klasse eigentlich eher so eine Art Club. Es ist einfach nicht so grundsätzlich verschieden von der Feudalherrschaft, dass die Klasse jetzt wirklich komplett offen wäre und jeder da eigentlich mitmachen kann. Das wird auch größtenteils vererbt und weitergegeben und schön beschützt und gated community und Zäune drum. Also das stimmt ja so gar nicht, aber viele Leute gehen dem auf den Leim, diesem bürgerlichen Glücksversprechen. Man möchte das dann für sich auch irgendwie einlösen, indem man versucht, dazuzugehören. Natürlich auch, indem man die bürgerlichen Diskurse entweder etwa direkt aufgreift oder halt so seine eigene Version dazu baut. Da ist halt im Laufe der letzten Jahrzehnte einiges passiert. Also je mehr sich eben auch das Bürgertum ab den 70er Jahren wieder hegemonial durchsetzen konnte, also als die meisten größeren Klassenkampfstrukturen auch in anderen Ländern der Welt eigentlich zerschlagen waren, diese systematische Infragestellung einfach immer schwächer wurde, sich das durchgesetzt hat, ist das also auch bei den mehr oder weniger bewussten Anhängern des Bürgertums einfach auch mit durchgeschlagen. Punk hat sehr viele solche Elemente aufgegriffen, also es besteht nicht nur daraus, das will ich damit nicht sagen, aber hat auf jeden Fall auch viel davon, also auch verschiedene linke Strömungen, von denen ich jetzt auch nicht weiß, was davon jetzt hier besonders präsent ist, mal so in der Summe, da gab es einfach schon oft so eine Gemeinsamkeit da drin, sich generell erstmal positiv auf diesen Freiheitsbegriff zu beziehen, der einfach in der Form schon ein sehr klar bürgerlicher Begriff ist, also genau diese Enthebung aus der Produktion sozusagen, von diesen ganzen Zwängen, Bedürfnissen, Zwecken und so weiter irgendwie sich befreien zu können, da irgendwie rauszukommen, das dann einfach schon immer vorgestellt eben als, ich muss mich um nichts kümmern, das ist alles nicht meine Verantwortung, das geht mich nichts an, ich mache das jetzt einfach so. Also das hat sich schon sehr weit ausgebreitet, auch sozusagen über die bürgerliche Klasse hinaus. Und das war auch immer schon sehr oft feindselig gegen diese jeweilige Produktion dann gedacht. Also ich muss das alles nicht machen, wo immer mitgedacht ist, das muss dann wer anders tun. Also diese Freiheit ist eigentlich immer gegen jemand anderen gerichtet, der dann eben hinterher aufräumen muss oder sich dann eben doch darum kümmern muss. Ja, und diese Vorstellung kommt dann eben auch wieder nicht zu diesem Zusammenschluss dahin, wo sich sozusagen für alle letzten Endes durchaus die Arbeit reduzieren würde, wenn man sie einfach unter allem sinnvoll aufteilt und auch für die Bedürfnisse und Zwecke produziert, also nicht mehr bloß dafür, das verkauft zu kriegen zum Schluss. Da ist dann immer eher so ein abstraktes Ding noch drin, man rettet sich das, die Leute haben ja auch noch irgendwie so eine Art Gewissen oder so, jeder hat da so seinen komischen Jedi-Code, was dann doch zum Einschreiten jetzt irgendwie veranlasst, an bestimmten Stellen muss man dann doch auch mal den Einzelfall und da dann irgendwie draufspringen. Aber im Ganzen hat sich diese Vorstellung, jeder kämpft sich da alleine durch, jeder ist selbstverantwortlich, auch immer mit den ganzen Feindbildern von den Gutmenschen, den Losern und so weiter auf der anderen Seite sehr weit durchgesetzt. Ja, und der Umschlagmoment, auf den ich halt immer gerne fokussieren würde, dass also der Mechanismus, der glaube ich oft einfach völlig verloren geht, ist eigentlich genau die Stelle, wo sich eigentlich sozial tatsächlich was ändert, wo das auch geschichtlich meistens passiert ist. Also solange wie es Herrschaft gibt, ist einfach immer der Versuch, Arbeit auszubeuten in verschiedener Form, Reproduktionsarbeit, das was heute wirklich als produktive Arbeit dann gilt, diese Trennung auch erstmal vorzunehmen. Und wann immer sich an dieser Herrschaft was geändert hat, sie irgendwie ihre Form ändern musste, irgendwie netter sein musste, irgendwie entgegenkommen musste, ist das praktisch durch den Zusammenschluss dieser Arbeitskräfte entstanden. In irgendeiner Form haben die sich zusammengetan und dadurch sozusagen das Kräfteverhältnis ändern können, teilweise die Herrschaft stürzen können. Also bisher ist sie dann, wie wir wissen, immer nur durch eine andere ersetzt worden. Aber die musste auch anders aussehen, die musste dem also sozusagen auch Rechnung tragen, jetzt irgendwie sich an ihre eigenen Gesetze auch irgendwie halten und solche Dinge, das ist ja alles irgendwann mal eingeklagt worden. Das ist ja immer nur die Linie, die Waffenstillstandslinie im Klassenkampf sozusagen, ist dann schlussendlich die Verfassung dem Moment. Und das ist eigentlich der Moment, der viel stärker im Fokus stehen müsste, also genau die Stelle, wo die Leute entdecken, wir haben das gleiche Interesse, wir versuchen alle in Konkurrenz unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Für uns wäre es eigentlich viel besser, wenn wir diese Konkurrenz überwinden würden, wenn wir uns zusammentun würden, könnten wir zusammen unsere Lage tatsächlich bessern. Wir teilen dieses Interesse. Das heißt nicht, dass das immer so ein, das ist kein Automatismus, das klappt dann immer oder so, das wäre sehr schön, dann wäre das alles sehr viel einfacher. Umgedreht stimmt es aber schon, wann immer sich größere soziale Veränderungen, Verbesserungen ergeben haben, ist es meistens das Resultat davon gewesen, auch das Aufbrechen von herrschaftlichen Denkformen, Ideologie und so weiter ist in der Regel an solchen Stellen passiert. bringe da auch gleich nochmal vielleicht ein paar Beispiele, um das anschaulicher zu machen. Eine Sache, die sich in diesem Vorgang auf jeden Fall sehr oft ändert, ist halt dieser Sinn für Verantwortlichkeit, also genau das, was in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, einfach sehr systematisch zerrüttet wurde, dass Leute sich dann eben doch wieder füreinander interessieren, einfach wirklich wieder darüber nachdenken, dafür Sorge haben, wie es den anderen um sie herum geht, was man da vielleicht auch machen kann und gerade wenn man sich dann zusammentut in dieser Form. Hier unten geht es erstmal auch darum, wie diese Selbstvorstellung eigentlich zustande gekommen ist. Also schon auch der Begriff Arbeiter ist irgendwann erstmal angeeignet worden in der Form. Der war bis Mitte des 19. Jahrhunderts einfach noch ein Schimpfwort, einfach für Tagelöhner, für Leute, die einfach sehen müssen, wo sie bleiben, die einfach irgendwo ihre Arbeitskraft verkaufen, wo auch immer. Das hat man sich dann erst aufs Heft gehoben selber und das dann angefangen eben mit diesen Inhalten zu füllen, erstmal zu verstehen, wo befindet man sich da eigentlich in der sozialen Auseinandersetzung. Das hat da nicht aufgehört, also da hat man ja auch erstmal nur die Zuordnung trotzdem übernommen. Also alle, die als Arbeiter bezeichnet wurden, haben sich dann einfach selber auch so genannt. Mittlerweile ist ja auch diese Klassenvorstellung auch ein bisschen umfangreicher geworden. Es geht ja nicht nur um die Leute, die jetzt tatsächlich im Stahlwerk stehen und dort irgendwie ganz regulär übersichtlich irgendwie von dem Fabrikbesitzer jetzt irgendwie ausgebeutet werden. Es geht ja auch um alle anderen, die versuchen müssen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, auch um die Leute, die gar nicht bezahlt werden, die trotzdem nichts anderes als ihre Arbeitskraft haben, um davon zu leben, würde man jetzt mittlerweile mit einschließen. Aber da ging das auch mal los, also schon der Begriff selber ist mal irgendwann kulturell angeeignet worden in der Form. Ein aktuelles Beispiel, wo das gerade passiert, ist in Leipzig. Da gibt es einen Streik bei einer Gießerei, die zugemacht werden soll. Die haben schon mal 6 Wochen gestreikt, dann gab es irgendwie wieder Verhandlungen, jetzt ist der Streik wieder losgegangen. Und jetzt mal unabhängig davon, wie erfolgreich das zum Schluss sein wird, die Chancen stehen nicht besonders gut. Es wäre natürlich super, wenn die ihren Betrieb einfach übernehmen könnten, aber das ja, ist vielleicht noch ein bisschen länger hin oder weitere Perspektive. Aber es wurde verschiedentlich darüber berichtet, wie es halt sozusagen sich in dem Betrieb das Verhältnis der Leute zueinander völlig verändert hat dadurch. Die kennen sich jetzt alle überhaupt erstmal, also die wissen überhaupt erstmal, wer da alles arbeitet. Die Vorstellung, dass man den Betrieb selber führen könnte, ohne Management, ohne Eigentümer und so weiter, die ist auch aufgekommen. Also ist jetzt nicht hegemonial, aber es wird darüber geredet auf jeden Fall. Also man hat mal Inventur gemacht dadurch. Also man weiß jetzt, was muss hier alles passieren, wer macht das eigentlich alles, machen wir eigentlich alles selber. So ist, und Management kostet eigentlich einen Haufen Geld, brauchen wir eigentlich gar nicht, könnte man so machen. Und es gab aber auch andere Aspekte, die jetzt wirklich so den Themenbereich Rassismus vor allen Dingen mit betroffen haben. Das ist aus dem Interview, das Raoul Selig mit einem der Gewerkschaftsleute dort gemacht hat, von der IG Metall, die da auch dabei sind, wo es sehr stark darum geht, dass also durch diese Selbstvergewisserung, diesen kollektiven Kennenlernprozess, der da passiert ist, also auch diese ganzen Differenzen eigentlich sehr weit in den Hintergrund getreten sind. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Leute plötzlich überhaupt nicht mehr rassistisch sind oder sowas, aber für den Moment war das tatsächlich erstmal so ein Breach da drin, gerade auch in einem gesellschaftlichen Klima, wo sich das eigentlich gerade in die andere Richtung massiv auflädt. Also da wird tatsächlich berichtet, dass es diese Brückenschläge gab und auch, dass dann eben solche Sachen wichtig waren, wie man hat ein gemeinsames Lied. Ich kenne es nicht, vielleicht ist es auch schlimm, aber das war halt auch so Rallying Call, das Lied, das man gemeinsam singt und feststellt, wir können tatsächlich zusammen hier eigentlich irgendwas machen, also über diese Konkurrenz hinauskommen. Und es gibt dann auch tatsächlich erstmal überhaupt diese Vorstellung, ich kämpfe hier nicht gegen meine Kollegen, sondern wir werden alle von der gleichen Stelle bezahlt, sozusagen. Die legt ja letzten Endes fest, wer hier irgendwie abgestuft Geld bekommt, wer hier gegeneinander gestellt ist. Das machen wir ja gar nicht selbst, das machen die auch nicht. Also das mal so als Beispiel, also auch durchaus empfohlen, da mal hinzuschauen. Das ist gerade wirklich ein sehr interessanter Schauplatz. Das ist in Leipzig und auch in Saarbrücken, dieser Arbeitskampf. Ja, und von draußen ist es halt immer genau andersrum. Das heißt, die bürgerliche Perspektive auf diese Art von kollektiver Selbstermächtigung ist eigentlich eher der Lynchmob, der sich da irgendwo zusammenbraut, der dann einfach irgendwie wild losschlägt, alles irgendwie so primitiv, wild da irgendwo im Osten, irgendwo im Dschungel, keine Ahnung, die dort alle auf nackig rumlaufen. Und egal, wie man sich darüber erheben würde, also dann doch vielleicht eine nettere Organisationsform, irgendwas politisch Sinnvolleres, das geht nicht ohne die bürgerliche Anleitung. Da muss irgendjemand kommen, der den Leuten das sagt, der es besser weiß, der von oben kommt, der das da reinträgt. Von alleine können die das einfach gar nicht. Und das macht man aber natürlich nicht, weil es einfach völlig hoffnungslos ist. Also die Leute sind eigentlich eh, das ist eh alles verloren, da braucht man jetzt gar nicht reingehen. Und praktisch ist es natürlich genau andersrum. Also die Ideologie kommt nun mal einfach von oben, die ist auch im Interesse der herrschenden Klasse. Das heißt nicht, dass es die unten nicht gibt, aber also da bildet sie sich nicht. Diese ganzen Markierungen und so weiter, die werden ja alle schon vorgenommen. Die Leute werden ja schon sortiert, wer Staatsbürger ist oder wer nicht, legt halt der Staat fest. Wer als Problemgruppe oder irgendwas sonderzuwandeln ist, legt die Polizei fest. Das machen die Leute ja gar nicht selbst. Das ist ja nicht ihre eigene Produktion. Die machen das dann irgendwann mit, weil es eben hegemonial ist. Was aber von unten kommen muss, ist genau dieser kollektive Selbstermächtigungsvorgang. Das kann man ja da gar nicht reintragen. Es geht ja gerade darum, dass die Leute selber mitkriegen, in was für eine Lage sie stecken, dass sie sich untereinander zusammentun, dass sie eben gerade feststellen, dass sie diese Anleitung gar nicht brauchen. Das ist genau ja eigentlich dieser Motor der ganzen Sache. Also das ist genau eigentlich auf den Kopf gestellt da drin. Ja, und das, also die Lösung des Ganzen ist Kommunismus. Ist halt, wie gesagt, in meinem Verständnis einfach, da heißt das einfach, es kriegen alle, was sie brauchen. Das ist eigentlich das ganze Programm mehr. Also komplizierter ist das ja gar nicht, also als Ziel. Und ich habe früher gedacht, also es gibt ja durchaus eine ganze Menge Leute, die sich auf Kommunismus berufen, die das auch als Programm immer mal wieder darauf verweisen und so weiter. Ich habe früher immer gedacht, das heißt das Gleiche bei allen, müssen die Arbeitskräfte organisieren, die Produktionsmittel übernehmen, für die Bedürfnisse produzieren. Das ist ungefähr, hätte ich immer gedacht, der Konsens, was Kommunismus auch einfach ausmachen müsste. In der Praxis macht man eigentlich alles andere die ganze Zeit, also größtenteils. Jetzt müssen nicht alle Leute damit über einen Kamm scheren. Es gibt glücklicherweise ein paar Ausnahmen, aber meistens ist das das. Es ist oft erstmal dieses, erstmal müssen wir uns jetzt halt um die und die akutere Bedrohung irgendwie kümmern, bevor wir das machen können. Also schon so dieses Gegeneinander ausgespiele ist halt sehr typisch an der Stelle, wo es dann eben auch zur Ausrede wird. Da würde ich tatsächlich sagen, findet unglaublich viel sehr kreative, sehr schillernde Kulturproduktion statt die ganze Zeit. Also diese Ausreden, warum man keinen Klassenkampf hat, warum man das genau nicht tut, warum man alles andere tut außerdem. Wobei es ja nie darum gehen würde, die anderen Dinge nicht mehr zu tun. Es ging ja immer nur darum, das eben auch zu tun und dass es ohne diese Fundierung halt auch ein bisschen sinnlos ist. Also ohne den Klassenkampf wird der Topf einfach immer kleiner, um den sich alle kloppen. Und das ist halt die Methode, den Topf mal wieder größer zu machen, mal ganz plump gesagt. Hier haben wir halt die kulturelle Abbildung von sowas, die es teilweise noch gibt. Mosaik ist das bekannteste, populärste Comic im Osten, also gab es auch schon zu DDR-Zeiten, die haben es irgendwie geschafft, sich in die Gegenwart hinüber zu retten, ist immer noch sehr verbreitet, sehr beliebt, auch gerade unter Kindern, und die sind zwar einerseits irgendwie in so einem Status von, es ist so unverdächtig, Kinder, Kulturproduktion haben sie irgendwie hinbekommen, aber die nutzen schon jede Gelegenheit, um nochmal so daran zu erinnern, was sie früher alles auch gelernt haben. Hier taucht dann halt Münster plötzlich mal in einer Geschichte auf, es ist immer so Zeitreise in verschiedene Epochen, und Münster ist halt genau an dieser Stelle von nicht irgendwelche Leute spenden sich gegenseitig was, die was überhaben und so weiter, die Leute, die sich es nicht leisten können, kriegen von denen sie und so weiter, sondern was ist eigentlich, wenn es das nicht mehr geben würde, wenn die Leute gar nicht reich und arm wären, wenn jeder so arbeitet, wie er kann und jeder bekommt, was er braucht, also die Abbildung ist noch da, es gibt offensichtlich immer noch Leute, die wissen, was, also worum es bei Kommunismus mal ging oder was die Idee ist. Ja, aber die Ausreden haben, glaube ich, in der Summe doch dominiert. Also ich habe tatsächlich irgendwann mal überlegt, ob ich so ein Buch kompiliere, ob man einfach mal sammelt, nur was es da alles für Begründungen gibt, also die immer systematisch genau darum rumlaufen. Es gibt gar keine Klassen mehr, wisst ihr, wo das hinführt und so weiter und so fort. Ja, also diese Ausreden aus dem Weg zu bekommen, wäre tatsächlich so ein bisschen die Idee, wo ich aber auch tatsächlich glaube, dass es ohne diese Praxis, ohne diesen realen Zusammenschluss eigentlich auch nicht geht. Also das heißt, also diesen Umschlagmoment tatsächlich irgendwie mitzukriegen oder anderen Leuten auch irgendwie diese Erfahrung mal zu ermöglichen, lässt sich, glaube ich, an der Stelle auch nicht ersetzen. Ich habe meine Frontstellung war am Anfang, also gerade noch so auch als Jugendlicher in so sehr handgreiflichen politischen Auseinandersetzungen, so mit Nazis, mit Schusswaffen und solchen Sachen, am Anfang erstmal das Problem gehabt, wir mussten erstmal eigentlich versuchen, das zu verhindern, dass das alles einfach in Kultur übersetzt wurde, was da gerade passiert ist. Es war wirklich so drastisch, dass wir dann einfach in so ein Theaterprojekt irgendwie eingemeindet wurden, wo wir dann auch festgestellt, also wir mussten eigentlich unter Lebensgefahr dahin, um daran teilzunehmen. Und bei diesem Theaterprojekt ging es dann zum Schluss eigentlich nur darum, diesen ganzen Konflikt irgendwie so auf rivalisierende Jugendbanden irgendwie runterzubrechen, eigentlich kam das nicht mal wirklich drin vor. Also es war tatsächlich eigentlich eher der Versuch, uns davon abzuhalten, da irgendwie was zu tun in dem Moment. Das haben wir aber auch erst hinterher verstanden. Also auch noch mit, man konnte nicht mal währenddessen irgendwas dagegen tun. So ging das eigentlich erstmal los. Und dann gab es natürlich dann auch später immer diesen schmalen Grat sozusagen, bis wohin hilft das noch der Sichtbarkeit, wie weit lässt man sich auf dieses Spiel ein, wie weit wird es dadurch wirksam, ab wo wird dem dann eigentlich tatsächlich die Spitze abgebrochen, ist auch einfach unwirksam, an welcher Stelle geht es dann gar nicht mehr darum, was da für ein Konflikt stattfindet, wie der ausgetragen wird. Und da sind auch immer wieder sehr viele Seitenwechsel passiert, also wer sich da welche Zeichen und welche kulturellen Formen gegenseitig weggenommen hat oder irgendwie versucht hat, das wieder umzudeuten und so weiter, glaube ich, auch die Selbstwahrnehmung bei vielen Leuten unzutreffend war, auf welcher Seite sie da gerade immer standen. Rekuperation und Detournement, möglicherweise gibt es da gleich noch mehr zu, weil, bin mir nicht sicher, also ist halt aus dem situationistischen Vorrat einfach genau diese Vorstellung von, eigentlich, das ist eigentlich Ihre Bezeichnung für kulturelle Aneignung, aber Sie haben es immer mit einer Richtung versehen, also wer es sozusagen wem wegnimmt, bloß das ist halt tatsächlich oft auch unübersichtlich in dem Moment. Und im situationistischen Bereich gab es dann tatsächlich halt einfach so ein bisschen, aber auch das Verlaufen in der Form, also dann, ich habe keine Ahnung, wie weit ich da jetzt vorgreife oder ob das danach überhaupt noch kommt, im Haupttext der Gesellschaft des Spektakels gibt es dann eigentlich diese Grundstruktur eigentlich überall, statt das Kapital immer das Spektakel zu sagen letzten Endes. Und was passiert wohl, wenn man irgendwo systematisch das Wort Kapital streicht und ersetzt durch irgendwas anderes, was das eigentlich niemals vollständig erfasst? Es leben dann tatsächlich lauter Leute in dieser Gesellschaft des Spektakels in den anderen Texten sozusagen, in denen das eben möglicherweise dann fehlt. Also das ist auch in sich selber durchaus möglicherweise schon so eine Falle gewesen. Dann viele andere Strategien mitverfolgt, die ich jetzt bloß mal so kursorisch antippen wollte. Es gab dann halt aus dem Westen auch immer so als Vorwurf immer das vertonte Flugblatt. Die Leute haben da jetzt eigentlich gar nichts weiter gemacht, was bei vielen Deutsch-Punk-Produktionen aus dem Westen, die wir damals dann zu hören bekamen, auf jeden Fall auch zugetroffen hat. Das war wirklich ein Problem auch. Das war einfach nicht schön. Das war einfach auch überhaupt nicht darauf aus, in irgendeiner Form zu funktionieren, noch darüber hinaus. Man hatte da seine Pflicht erfüllt, das irgendwie von sich gegeben. Und das immer parallelisiert mit dieser krassen Verweigerungshaltung, Suff und so weiter, sich da eigentlich völlig abzuschießen. Da war sehr viel davon drin, einfach zu sagen, es interessiert uns einfach alles gar nicht mehr. Macht doch halt. Das einfach extrem entpolitisiert auch eher gewirkt hat. Dann gab es immer wieder Ausreißer davon, wird halt für mich biografisch das bisschen Totschlag von den Goldenen Zitronen aufrufen, wo man da, glaube ich, mal drüber rausgekommen ist. Es war immer noch, es hatte viel von vertontes Flugblatt, aber es war halt auch mehr Ebenen drin, es war auch musikalisch sehr viel breiter aufgestellt, hat den Leuten, glaube ich, auch mal so ein bisschen Sachen erstmal gezeigt, die es so gab. Anderer Ansatz ist von befreundeten Musiker Thorson, weiß nicht, ob ihr Egotronic kennt, ist halt so sein Projekt, einfach immer dafür aufgetreten ist zu sagen, wir sind keine politische Band, also er macht einfach Musik über die Dinge, die ihn beschäftigen und das gehört halt auch dazu, ist es halt ein Teil davon, das war immer sein Versuch, es geht aber auch nicht unbedingt so richtig auf, weil sie eben dann doch auf Demonstrationen aufgetreten sind und so weiter, also also da ist auch immer mehr der Wunsch drin, sozusagen nicht einfach in diese Kiste zu kommen als die Realität. Ja, und dann natürlich diese Vorstellung im Teilen des Techno-Universums, dann einfach, dass man da eigentlich eine Form entdeckt hat, die sozusagen ohne weitere Erläuterung, ohne weitere Botschaft eigentlich schon politisch funktioniert, die einfach Leute verbinden kann, eine universelle Sprache, die alle verstehen, auf die sie sich alle einigen können, die einfach auch so endlos verbinden und so weiter wirkt. Natürlich einfach auch nicht ohne weiteres funktioniert, weil die Zugänge dazu eben einfach wiederum Ökonomie und Politik sind, wer daran überhaupt teilnehmen kann, wer sich das leisten kann, wer so viel Zeit hat, auch ein ganzes Wochenende auf Speed durchzutanzen, wird auch danach auch irgendjemand hat, der dann zu Hause aufgeräumt hat in der Zwischenzeit, also das ist ja auch alles dann praktisch noch mit drin. Und wenn ich halt gar keine Inhalte reinbringe, dann muss ich damit leben, dass sich irgendwann die anderen Inhalte eben doch wieder ausbreiten da drin. Also das hat so in der Form auch nur punktuell funktioniert. Und dann gab es immer wieder erstaunliche Momente von Leute haben ihre Sprechposition ausgenutzt. Wenn ich jetzt Videos zeigen könnte, hätte ich ein paar Beispiele da gehabt, vielleicht aus den letzten Jahren mal Body Count aufgerufen, No Lives Matter, einfach ein krasses Statement aus einer Ecke ist, wo man das wirklich nicht erwartet hätte, ist einfach eine Klassenkampfhymne, ist einfach eine sehr klare Ansage im Sinne von, ja, Rassismus gibt's, das ist auch alles real und wirklich schlimm, aber das ist nicht der eigentliche Punkt, die versuchen einfach nur Leute anzugreifen, die sich nicht wehren können. Und wir ändern das jetzt. Das war wirklich so, mit dieser Ansage habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also weil IST ist selber wirklich jetzt nicht wirklich der arme Arbeiter in irgendeiner Form mehr. Sowas gab es aber immer wieder, also diese Überraschung, aus, was dann doch funktioniert hat letzten Endes, aus welcher Richtung es letzten Endes doch kommen konnte. Und dann gab es Leute, die überlegt haben, wie kann ich jetzt sozusagen schon durch die Form der Produktion, die konkrete Produktionsweise eigentlich das auch ändern. Also gerade kollektive Kulturproduktion, Selbstorganisation dieser ganzen Geschichten, eigene Strukturen auch aufzubauen, dass man also von diesen staatlichen Marktmechanismen halt nicht so abhängig ist in diesem Ausmaß. Da ging es aber auch immer um die Inhalte, die dadurch dann möglich wären, also das zu machen, was halt sonst schwierig ist oder schwierig durchzusetzen ist, also genau einfach die Widersprüche in der Gesellschaft wirklich rauszustreichen, die einfach gar nicht zu glätten, sondern das wirklich zum Thema zu machen, das wirklich rauszubringen. Diese ganzen Ebenen, die halt Kulturproduktion dann erlaubt, das muss ich jetzt vielleicht nicht im Detail durchgehen, aber gerade wirklich erstmal die Ausweitung der Möglichkeiten, also nicht dieses Rationieren von, ich mache jetzt die eine Form, die sich gerade verkaufen lässt, alles andere hebe ich mir für irgendwann auf, weil das kann man dann vielleicht noch verkaufen, also bloß nicht zu viel machen, bloß nicht das Ding jetzt überladen, überfrachten und damit natürlich auch unglaublich viel Verbindungen nicht herstellen. Das einfach auch im Kontrast zu dem, was ja die meiste Zeit eigentlich sonst passiert, also wo halt die formale Ausnutzung halt wirklich eher in Richtung Schärfe läuft, ist einfach alles möglichst krass zu übertreiben, immer gar nicht viele Ebenen reinzubringen, sondern immer nur eine andere, an der man es dann irgendwie blamiert oder vorführt und so weiter. Und das war es dann halt schon. Es ist ja oft nicht mal wirklich komisch, aber das also hat auch eher noch ein generelles Problem. Wir jetzt einfach mal im Sinne von kleine Gruppe von Leuten vor ein paar Jahren mal versucht haben, dagegen zu setzen, mal so als ein Beispiel einer solchen kollektiven Kulturproduktion, war halt was, was wir in der Rückschau unter Aufschnitt zusammenfassen. Das hatte währenddessen sehr viele verschiedene Namen. Also da ging es tatsächlich genau darum, im Bereich der Literatur eigentlich diese Produktionsweise mal aufzuknacken, also erstmal wirklich viel mehr verschiedene Inhalte dort aufeinanderprallen zu lassen, die sonst nicht zusammen auftauchen, die auch nicht in dieser Deutlichkeit, Widersprüchlichkeit verhandelt werden. Wir wollten die Form auch antasten, also wirklich an den gedruckten Text rangehen, nicht jetzt irgendwie mit Sachen im Internet irgendwie rumspielen, was auch alles schön sein kann, aber die, also es gibt immer noch die Gesetzbücher, es gibt immer noch diese Autorität des gedruckten Wortes in dieser Form, die heiligen Schriften und so weiter. Also das wirklich anzutasten, da wirklich ranzugehen an diese Unteilbarkeit, wenn man so will. Und auch die Form, also das, was dann praktisch öffentlich passiert ist, eben auch aufzuknacken, die Rollenverteilung durcheinander zu bringen, das Publikum nicht bloß einzubeziehen, sondern irgendwann wirklich mit zum Akteur zu machen, im Sinne von, die machen das dann auch ganz allein. Und der Versuch, sich der Verwertung zu entziehen, komme ich dann gleich noch drauf, war vielleicht zu optimal. Was ist da ungefähr passiert? Also die Idee war tatsächlich, mit Literatur das zu machen, was Hip-Hop mit Musik gemacht hat, was auch immer noch eigentlich längst überfällig ist. Also diese ganzen Vorstellungen, die halt aus eigentlich aus dem Hip-Hop stammten, natürlich nicht nur, also es war nicht die einzige Inspiration, aber formal definitiv die stärkste. Und also zu der Zeit, also auf jeden Fall spielt Film auch eine große Rolle, weil Montage etwa eine große Rolle spielt, wenn ich viele Inhalte komprimieren will, aufeinanderprallen lassen will. Und manches dann auch aufgegriffen und auch wieder verworfen. Also es gab dann auch Dinge, wo man dann dachte, das muss man sich jetzt nicht mit aneignen, also auch bestimmte ideologische Formen innerhalb dieser DJ-Culture und so weiter, der ganze Sexismus, die ganzen Selbstauf- und Abwertungen, die da auch mit drin laufen, das muss man ja auch gar nicht mit tun. Es richtete sich gegen viele Leute, die tatsächlich zu der Zeit behauptet haben, sowas auch zu machen, es aber eigentlich gar nicht taten. Also es wurde vieles in dieser Weise ausgeschrieben, jetzt die Literatur zu revolutionieren. Vielleicht mal als ein möglicherweise auch hier bekanntes Beispiel Remix von Benjamin von Schuckrad Barre, wo er also gar nicht irgendwie Texte umgemischt hat, im Sinne von da irgendwie Samples reingemacht hat oder auch mal andere Leute das hat machen lassen, das ist einfach nur so mal ältere Texte so ein bisschen überarbeitet im Grunde. Das wurde aber trotzdem dann immer so als Hip-Hop-Literatur und so weiter angepriesen. Es reichte auch, um das zu verkaufen, für die Kommodifizierung musste man es gar nicht wirklich tun, es reichte die Behauptung sozusagen aus. Wir haben dann, naja, das ist jetzt nicht so ein krasses Ding, jetzt hier keine Pop-Literatur von drauf zu machen, wir hatten dann auch so Stuckrad auf die Barre und solches Zeug, Popliteratur in die Produktion. Und es ging aber nicht darum, denen jetzt irgendwie vorzuwerfen, ihr seid ja gar nicht real und ist ja alles Sellout, sondern es ging wirklich positiv darum, wir wollten das halt machen, wir wollten auch andere Leute dazu anregen, also tatsächlich gegenseitig an den Texten rumspielen, das wirklich anfassen, wirklich zu sagen, das ist einfach besser, wenn sich verschiedene Leute nochmal drüber hermachen, nochmal neue Versionen bauen. Es gibt auch nicht die eine Version, es gibt möglicherweise verschiedene, die unterschiedliche Wirkung haben. Das haben wir dann teilweise sehr weit getrieben, also wirklich auch von bestimmten Texten dann viele verschiedene Versionen produziert. Also das ist hier das Titel von so einer Maxi-Auskopplung im Endeffekt aus dem Buch davor, wo dann einfach 10 Leute dieses eine Kapitel nochmal überarbeitet haben, nochmal in eine andere Richtung umgeschrieben haben unter Verwendung von Samples aus wiederum weiteren Texten. Kann sich schon vorstellen, warum das für die Verwertbarkeit alles nicht so schön war, dass einfach genau diese Frage von Urheber, Autor und so weiter völlig sabotiert hat, völlig unübersichtlich gemacht hat. Mach's jetzt kurz, also da ist formal noch mehr passiert, also auch die Art und Weise, wie man dann Loops baut in der Literatur, die muss gar nicht genauso sein wie im Hip-Hop, also es muss, also können andere Perioden sein und so weiter, aber nur mal so als grobe Richtung. Und die größte Ausdehnung hatte das dann immer, wenn es live passiert ist, wenn wir dann tatsächlich einfach die Leute daran beteiligt haben, einfach dazu gebracht haben, dass sie mitmachen. Also hier haben wir so eine von den seltenen Aufnahmen davon, wo dann tatsächlich das einfach Suchbild, wo ist der Autor, also der Moment, wo man dann selber gar nicht mehr da ist. Wir haben nach und nach immer mehr Texte auf den Tisch gebracht, sie erst abwechselnd zu zweit vorgelesen, dann Leute dazugeholt. Die haben dann teilweise auch Sachen mitgebracht und hat sozusagen einfach sehr wild in dem Moment einfach Text produziert. Und es ging schon auch ein bisschen darum, einfach irgendwann selber sich da rauszuziehen und Leute das selber machen zu lassen, einfach auch festzustellen, das sieht alles völlig irre und zufällig aus. Man sortiert aber trotzdem und baut da eigentlich trotzdem Erstaunliches zusammen aus diesem Moment. Das war immer sehr große Begeisterung, auch so ein Befreiungsmoment einfach, was man da plötzlich alles machen kann. Wie gesagt, für das Verwertungsinteresse einfach super unschön. Also genau das wurde dann auch immer dem entgegengehalten von jeder Struktur, die versucht hat, das irgendwie aufzugreifen. Es kam immer, ja, das können wir schon alles machen, aber dann muss halt wirklich jedes Zitat gekennzeichnet sein und dann muss man also diese ganze Form eigentlich wieder kaputt machen sozusagen. Alles, was das vorher geleistet hat. Und natürlich musste auch immer wichtig sein, wer ist hier eigentlich der Autor? Also wen verkaufen wir hier eigentlich gerade? Viele von diesen Absagen ich habe das auch ein bisschen gesammelt, die Texte sind teilweise sehr erstaunlich, auch was man da so zu hören gekriegt hat, also oft auch immer unter dem Verweis aufs dumme Publikum, also wir würden es ja gern machen, aber die, und es kam immer auch so ein bisschen, wie, was machen die da eigentlich, das ist doch irgendwie, also in Bezug auf Kapitalismus irgendwie heidnisch, was da läuft, aber zu klein, um wirklich gehasst zu werden. Und es war auch in der Rahmensituation dann letzten Endes, wo diese ganze Copy-Euphorie gerade zu Ende ging, wo man gerade diese Internetversion davon sozusagen eigentlich gerade wieder zu Grabe getragen hat, irgendwie klar war, das Eigentum löst sich gar nicht auf, sondern jetzt kommt iTunes, jetzt kommt eigentlich die Konterrevolution wieder volles Rohr mit rein, das muss jetzt alles wieder was kosten, es muss wieder die Leute geben, die die Rechnung bekommen zum Schluss und so weiter. Das heißt, da ist es einfach auch komplett mit dran abgeprallt, aber letztlich auch daran, dass es die eigenen Strukturen eigentlich nicht gab, die ein Interesse daran hätten entwickeln können, es auch einfach aufgreifen können als ein Teil ihrer Selbstaufklärung, Selbstverständigung untereinander, einfach als Klasse in diesem Sinn. Das gab es damals nicht, das gibt es jetzt eben blöderweise auch immer noch nicht, weshalb ich auch glaube, dass diese Wiederbelebungsversuche auch daran meistens gescheitert sind, weshalb ich letztlich wirklich auch diese Konsequenz ziehen würde, die Frage ist hier vorhin immer wieder aufgetaucht, was machen wir jetzt überhaupt, diese allgemeine Ratlosigkeit und so weiter, und ich würde halt einfach schon sagen, Arbeitskräfte organisieren, die Produktionsmittel übernehmen, ist auch nicht bloß jetzt im Sinne von Bedürfnisse und Verständigung und so weiter, auch so ein bisschen im Sinne von dem Planet irgendwie noch bewohnbar halten, noch dauerhaft in irgendeiner Form, wird vermutlich anders einfach nicht gehen. Und weil du mich das vorhin gefragt hast, hat es noch einen Sinn und so. Also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall zumindest versuchen. Also ob das wirklich noch klappt, keine Ahnung, vielleicht ist es schon zu spät. Aber ich kenne keine sinnvollere Strategie. Ich wüsste jetzt von nichts anderem, was es tatsächlich noch reißen könnte. Ja, ist ja nochmal die Klasse so ein bisschen zum Schluss. Genau. Ja.
Schrei einfach rum.
Ach so ist es. Ja, wunderbar. Wir haben ungefähr noch ein bisschen weniger als 5 Minuten, um in die Pause zu gehen. Das heißt allerdings, dass sich vielleicht noch 1-2 Fragen und schnelle Antworten ausgehen. Und frage das Publikum, wer hat denn eine Frage? Wenn es keine gibt, dann stelle ich eine.
Das ist auch eine Drohung.
Ah. Du bist ja ein Braver, du musst immer so brav anstellen.
Kriegst den Zuschauerpreis.
Ich habe den Sprung irgendwie nicht ganz geschafft, den du irgendwo in der Mitte gemacht hast. Wo hat das jetzt wo hat dieses Aufschnittezeug jetzt was mit Streik und Organisierung und der Arbeiterklasse zu tun?
Ja, es war jetzt sicher einfach ein Sprung wegen Zeit. Also ich hätte es vielleicht auch gerne noch ein bisschen ausführlicher herleiten wollen. Der Sprung ist tatsächlich diese kollektive. Also es ist tatsächlich auch an der Stelle wieder diese kollektive Produktion, an der Stelle, wo die normalerweise eigentlich nicht stattfinden soll. Also wo es eigentlich im Grunde immer darum geht, die verschiedenen Autoren in Konkurrenz zueinander. Und an dieser Stelle wird das eigentlich überwunden oder auch einfach diese Zuordnung auch einfach irgendwie sinnlos. Es macht tatsächlich mehr Effekt, mehr Wirkung, mehr Spaß auch einfach tatsächlich, das zu überwinden in dem Moment. Und das ist. Für mich wäre das ein Beispiel dafür, wie das, wie man sich auch darüber selbst verständigen kann. So, aber es ist wirklich dieser, also ähnliche Umschlag meiner Meinung nach, also an der Stelle, wo normalerweise Konkurrenz herrscht, wo normalerweise auch diese ganzen damit einhergehenden Trennungen eigentlich vorherrschend sind, das eigentlich zu überwinden dadurch. Also aber wirklich jetzt alles so kurz, wie es gerade geht. Also es wäre sicherlich auch schön, ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr Zeit und könnte euch noch mehr Beispiele zeigen und Anschauungsmaterial und so weiter dazu. Aber das ist das, was es für daran beteiligt in dem Moment auch, glaube ich, geleistet hat. So, was eben in der Form auch von der anderen Seite jetzt in dem Sinn von der Rechteverwertungsseite eben auch genauso verstanden wurde, als das geht halt nicht mehr. Also das können wir halt nicht verkaufen in der Form. Beziehungsweise das unterminiert auch so ein bisschen diese ganzen Grenzen, die wir da gerade versucht haben zu ziehen, um das Eigentum herum, um den Autoren herum, um diese ganzen rechtlichen Eigentumsstrukturen. Ist es ein bisschen klarer oder ist.
Also nochmal eine Rückfrage zu der Frage.
Ja. Also, welche Art von Arbeiter waren das, die sich da jetzt organisiert haben in deinem Beispiel? Waren das alles Autoren, die dann gesagt haben, hey, wir gehen nicht in Konkurrenz?
Oder? Nee, das war nicht. Also, es gab einige Leute, die daran mitgewirkt haben, die sonst durchaus auch als Autoren irgendwie versucht haben zu resignieren. Wir waren alle. Anfang 20, keine Ahnung, wie fix man da in irgendeiner sozialen Rolle steckt. Es haben auch Leute einfach sich daran beteiligt, die jetzt gar nicht hauptsächlich sowas gemacht haben. Das war auch durchaus ein Teil der Entgrenzung daran, dass Leute plötzlich Kulturproduzenten waren, die normalerweise eigentlich eher nur immer dachten, wir sind bloß das Publikum, uns steht das gar nicht zu, wir, keine Ahnung, das machen ja diese besonderen Leute dort. Also auch die Grenze ist so ein bisschen durcheinander gekommen dabei. Also war auch durchaus Mischungen, aber also wie gesagt, bei Leuten in Anfang 20 ist es ein bisschen schwer zu sagen, die sind noch Ausbildung, Uni, teilweise schon Arbeit, eine junge Mutter, keine Ahnung, es war...
Das waren nur junge Leute in dem Fall?
Als wir das gemacht haben, waren wir einfach rein. Nein, es gab auch, also Ulrich Holbein war auch, der war schon 48, der hat mitgemacht, der ist wirklich Autor eigentlich, der... Also tatsächlich da auch selber auch immer an diesen Grenzen anderswo auch schon abgeprallt ist. Also auf den würde ich vielleicht auch verweisen, vielleicht mal so als so ein prominenteres Beispiel von jemandem, das Prominente, aber etwas Bekannteres, der also auch ständig an diesen Grenzen abgeprallt ist, der auch gerne, da glaube ich, weiter hinausgehen wollen und der dann auch einsehen musste, dann ist das mit dem Verlag aber halt nicht zu machen.
Dann machen wir doch einfach eine Pause. Danke vielmals.
Okay.